Wir fangen ein neues Buch an.
Oh, ist das der dritte Mose?
Ja.
Jetzt kommt nicht dritter Mose?
Nee, jetzt kommt Richter.
Oh, schön, 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 schön. Ist gut.
Läuft schon?
Ja.
Ja, okay. Also, Buch Richter. Komm.
Kurz hinter einfach, ja.
Genau. Das ist ein interessantes Buch, so ein voller Action, voller Spannung. Aber auch ein Buch, das, das manche ermahnen wird. So ein Buch, das, das auch zeigt, was ein geistliches Leben ist und was ein fleischliches Leben ist. So ein, und die Zeit der Richter hier war die Zeit von Josua. Ne? Wir erinnern uns, Mose hat, also der Herr hat das alles gemacht, aber ne, Mose als Stellvertreter für Gott, so ein menschlicher Stellvertreter, hat Israel aus Ägypten geführt. Ne? Und Josua hat sie von der Wüste ins weiße Land geführt und hat großflächig alles eingenommen. Ne? Aber es sind halt noch so kleine, ja, ich sag mal, wie nennt man die Dinger hier, die kleinen Aufstände, Dings da, die kleinen Gruppierungen. Ja, es gab halt noch so nicht mehr großflächig so diese Heidenvölker in dem Land, sondern halt nur noch so kleine Gruppierungen. Ne? Es waren schon noch viele, aber das Größte hat Gott gemacht. Ne? So ein, und Josua stirbt irgendwann und dann fängt Gott an, Richter einzusetzen. So ein, und die Richter, das bedeutet nicht so ein Richter, wie heute auf der Kanzel sitzt und entscheidet zwischen Gut und Böse und jemand straft, so, sondern das Wort Richter hier bedeutet Befreier, Führer, ein Hirte sozusagen. Jemand, der auf Gott ausgerichtet ist und das Volk in Gottes Wege leitet, so wie Josua das getan hat, Mose, Abraham, Isaac. Ne? So ein, und diese Zeit der Richter, danach Samuel ist der letzte Richter, danach kommt die Zeit der Könige. Ne? David, Saul als erster König und dann König David und so weiter. So ein, und diese Zeit der Richter war keine gute Zeit für Israel. So ein, weil Israel ist ein halsstarriges Volk, so sind Menschen. Und in der Zeit, ich glaube, das Buch Richter, die Zeit fasst gut zusammen, letzte Vers von Buch Richter. Richter 21, 25 ist das. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Ja. So ein, das passt. So ein, jeder hat gemacht, was er wollte. So ein, und wenn ein Richter da war, ein Mann Gottes, so, dann hat das Volk wieder Buße getan und so und ist dann wieder so ein bisschen Altäre niedergerissen, ne, die Götzen weggeschmissen und so weiter und ist wieder auf Gott gefolgt, ist der Richter gestorben, bumm, haben sie wieder ihre Götzen geholt von den Nationen, ihre Altäre aufgebaut, haben sich von Gott entfernt. Gott hat sie wieder gehen lassen, ihre Sünde, hat wieder gesagt, okay, dann werden sie euch halt aus eurem Land vertreiben und zu Sklaven wieder machen. So, und dann haben sie wieder Buße getan, ne, als wieder ein Richter kam und Gott wieder ein Sprachrohr hatte. So ein, und haben wieder versucht, so ein bisschen näher fromm zu leben. Ne, ist der Richter gestorben und so geht das hier die ganze Zeit, so bis zum Ende. Ne, so ein, und das ist echt ein krasser Gegensatz zu Josua. Ne, und wir hatten Josua schon mal gemacht. Ich nehme heute ein bisschen mehr Zeit für die Einleitung, so, weil wir haben noch genug Zeit, durch Richter zu gehen. Ne? So ein, und Josua, haben wir schon gesehen, jetzt als wir durch Mose gegangen sind, ist einfach ein Mann, ist so ein Vorbildtyp für mich. So ein, hat angefangen als Diener von Mose. Ein kleiner Pimpf, so ein, der jetzt keine große Verantwortung hatte oder sonst irgendwas. So war einfach Mose sein privater Diener, sein Knecht. Ne? Wir haben schon gesehen, als Mose hochgeht, das erste Mal 40 Tage und 40 Nächte, um Gott mit seinem Finger die 10 Gebote schreibt. Ne? So ein, und Mose das Bild und den Plan gibt, wie die Stiftshütte aussehen hat in jedem Detail. Ne? Da ist das Volk unten und fängt schon an, nach vielleicht 2 Wochen, was weiß ich, so ein, zu sagen, ach Mose, komm nicht mehr, der Gott ist tot, so ein, bauen wir uns einen neuen Gott, wir brauchen ja einen Gott. Ne? Und fangen an, dieses Kalb zu gießen. So ein, Und Josua haben wir gelesen, Josua, der ist in der Mitte vom Berg und wartet auf Mose. Dieser Knecht, so ein, weißt du, der sitzt am Berg 40 Tage und 40 Nächte. Musst du mal überlegen, ja? 40 Nächte gehen vorbei, 40 Tage gehen vorbei, ohne Essen, ohne Trinken. Aber er sitzt da und wartet auf Mose. Er hat Vertrauen und er weiß und den Glauben, Mose kommt, weil Gott hat es vor. Und er freut sich, ne? Und er wartet da auf ihn, ganz treu und brav, so wie ein guter Knecht das macht. So Mose kommt mit ihm runter und die unten haben kein Vertrauen. Ne? Das Volk Israel hat kein Gottvertrauen. So, ne, Gott ist, das Volk Israel sieht einen kleinen Gott, ne? Einen Gott, der nicht viel Macht hat. Und sie geben sich nicht hin, sondern sind fleischlich gesinnt. Josua, absolute Gegenteil, geistlich gesinnter Mann. Ne? Hast du gesehen, dann Mose sagt so, mit euch will ich nichts mehr zu tun haben, nimmt sein Zelt und packt es außerhalb vom Lager und da ist die Wolke Gottes dann. Ne? Und Mose glüht, wenn er rauskommt. Hat Gemeinschaft so mit Gott. Ne? Und er sagt, wenn ihr Gott nicht haben wollt, dann will ich auch nicht bei euch in der Mitte so weinen. Ne? Weil Gott hat gesagt, nö, in eurer Mitte werde ich jetzt nicht mehr wohnen, ihr habt mich verworfen. Ne? Dann sagt Mose, na gut, dann gehe ich außerhalb von da, dann bist du wenigstens in meiner Mitte. Ne? Und dann haben wir gesehen, Josua, ne? Der braucht keinen Ruhm und der braucht keine Anerkennung, der braucht keinen Namen. Josua, Mose geht raus und macht Glühwürmchen, ne, und erzählt, was Gott so gesagt hat. So, und Josua bleibt noch drinnen im Zelt. Ne? So, und der genießt noch die Afterglow-Party. Ne? Der sagt so, und, oh, hier ist es am schönsten. Ich möchte in deiner Nähe sein, Gott. Ich möchte noch mehr hören. Ne? So, und das ist alles, was Gott braucht. Ein Mann, der ihn liebt und der ihn sucht und der es ernst meint. Ne? Und dieser Mann, den erwählt sich Gott dann, ne? So, und sagt, du führst meine Kinder in das verheißene Land. Ne? Und du siehst ja, Josua ist ein Typ wie du und ich. Ne? Und der war kein starker Mann, war auch kein großer Mann, so, sondern einfach nur jemand, der wusste, wer Gott ist. Ne? Und Gott sagt zu ihm, geh hin und erobere Ninive. Nee, war das Ninive? Die Stadt, die einfällt? Jericho. Ne? So, was macht Josua? Josua sagt, okay. So, ne? Und Gott gibt halt einen total bekloppten Plan, ne, wo sie sich eigentlich total lächerlich machen, so, was man überhaupt nicht begreifen, verstehen kann, was überhaupt keinen logischen Sinn macht, so nimmt man doch keine Burg ein, ne? Drum tanzen und immer tröten. Ne? So, aber Josua weiß, wer Gott ist. Ne? Und Josua sagt, ich folge dir, so, und du siegst eh. Also wenn du sagst, das gehört uns, dann gehört es uns. Ne? Also mach dein Ding. Ne? Und Josua ist gehorsam. Warum? Nicht aus Angst, nicht aus Furcht, sondern weil er einfach weiß, wer Gott ist. Ne? Ihm reicht das. Und deswegen nimmt er das ganze Land ein. Ne? Diese kleine Macht so, nimmt das ganze Land ein. Und Gott hat zu Josua gesagt und zu dem Volk so, alle Heidenvölker hier in dem Land sollt ihr umbringen. Keinen einzigen sollt ihr leben lassen. Das ist jetzt euer Land. Ne? Da kannst du sagen, Urvölk, Malm. So, aber so, die hatten 400 Jahre Zeit. Ne? Gott hat die immer wieder gewarnt. Die haben, werden wir noch sehen, wenn wir durch Richter gehen, die haben diese großen Taten Gottes gehört. Das Schilfmeer hat sich getrennt, das hat sich rumgesprochen. Die wissen von diesem lebendigen Gott Israels, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Die haben Angst vor diesem Gott, aber sie nehmen nicht an, sondern sie beten ihre Götzen weiter an. 400 Jahre Zeit, Buße zu tun, so ein, aber sie wollten nicht. Ja. Dann haben sie gehört so, oh, Israel kommt, der lebendige Gott kommt. Ne? So, und anstatt sich zu werfen, zu sagen, wir drehen um und wir folgen jetzt dir nach, so, wollen sie nur kämpfen gegen diesen Gott. Ne? Und bringen dann ihren Goliath und was weiß ich, so ihre Götzen. So, was sind? Dass diese Riesenstreitmacht und diese großen Festungen und diese Riesenburgen und dieses uneinnehmbare Land und dieser Feind, der einfach riesig ist. Bist du noch die Kundschafter? Beim ersten Mal so ein, werden die Kundschafter ausgeschickt, die kommen wieder, oh, so ein Riese. Ne? Können wir nicht einnehmen, schaffen wir nicht. So, der Feind ist zu stark. Ne? So. Und beim zweiten Mal geht Josua und ein paar Leute, ne? So, und der kommt zurück. Da sind Riesen, auch Riesenobst auch. Ne? Guckt euch das mal an. So Lust, der Herz uns in Hand gegeben. Lass uns gehen. Ne? So, das sind jemand, der geistlich ist, für den Gott ist, ne? Der Gottes Größe sieht und das annimmt für sein Leben und akzeptiert. So ein, der sieht kleine Riesen und einen großen Gott, ne? Einen kleinen Feind. So ein, ne? Und die ersten Kundschafter, die sehen halt diesen Riesen bei so einem kleinen Gott sehen, ne? Die kennen Gott nicht. So ein, und lass uns mal Kolosser 3 aufschlagen. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nach dem, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Denn ihr seid doch schon gestorben. Euer Leben, das ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, ja, dann werden auch wir, ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Daher tötet eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit und Leidenschaft und böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid doch ihr irgendwann mal gewesen, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber, da lebt auch ihr, das legt auch ihr das alles ab. Zorn und Wut und Bosheit und Lästerung und hässliche Redensarten aus eurem Mund, lügt nicht euch an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar oder Güte oder Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, als Heilige, als Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut und Sanftmut und Langmut und ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat. Ne? Was Paulus uns hier sagt, ist so, dass wir eine Wahl haben. Ne? So, dass unser Wandel unsere eigene Entscheidung ist. Genauso ist auch das hier mit Israel so. Es ist ihre Entscheidung. Wir werden sehen, dass sie nicht auf Gott hören. Lass uns mal lesen. Und es geschah, also Richter Vers 1, und es geschah nach dem Tod Josuas, da fragten die Söhne Israel den Herrn und sprachen, also Vers Kapitel 1 ist eine Einleitung, zu Richter, eigentlich Zusammenfassung, wenn du so willst. Kapitel 2 ist nochmal eine Einleitung von der Zusammenfassung. Und dann geht's richtig los. Ne? Werdet ihr doch schon sehen. Und es geschah nach dem Tod Josuas, da fragten die Söhne Israels den Herrn und sprachen, wer von uns soll zuerst hinaufziehen und gegen die Kanaaniter kämpfen? Ist doch cool, oder? Josua stirbt. Josua war ein Riesenvorbild, ein guter Leiter. Ne? So, und sie haben sich das von ihm abgeguckt. Und das ist doch schon mal krass, oder? Das sind Gottes auserwählte Kinder. Ne? Und jetzt ist ihr Leiter weg. Jetzt ist ihr Hirte weg. Ihr geistlicher Führer, der, mit dem Gott immer geredet hat. Und er war das Sprachrohr. Ne? Ansonsten haben sie Gott nicht gehört. Und was machen sie? Sie bauen sich diesmal kein Kalb. Ne? So, sondern sie sagen, na, dann müssen wir halt Gott suchen. Ne? Und das ist toll, weil sie gehen hin, die ganzen Söhne Israels, ne, alle Stämme vor dem Herrn, und sagen, wer von uns soll zuerst hinaufziehen, um die Kanaaniter zu bekämpfen? Und der Herr sprach, das ist doch schön, oder? Wer zu Gott kommt, der wird doch von Gott hören. Und das ist für uns halt wichtig. Wir haben geistliche Kämpfe. Ne? So ein vielleicht bevor ich das mache, lasst uns mal noch Römer 6 aufschlagen. Und halt mal einen Finger rein, zurück zu Richter, passt noch nicht. Und der Herr sprach, Juda soll hinaufziehen, siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Da sprach Juda zu seinem Bruder Simeon Zieh mit mir hinauf in mein Los und lass uns gehen, die Karniter bekämpfen. So will auch ich mit dir in dein Los ziehen. Und Simeon zog mit ihm. Und da fängt alles an. Das ist der erste Kompromiss, den sie machen. In dem Punkt sind sie dann ungehorsam. Warum? Weil Judah Angst hat. Nicht genug Gott vertraut. Ich meine, Josua hat gesagt so, okay, dann los geht's. Und Gott hat gemacht. Ne? Und hier sagt Gott zu Judah, so geh du und vernichte die. Ne? Und Judah sagt, das kann ich nicht allein, ich brauche Hilfe. Ne? Und du wirst sehen, was Ungehorsam bewirkt. Da sprach Judah zu seinem Bruder Simeon, zieh mit. Vers 4. Als nun Judah hinaufzog, gab der Herr die Karaniter und die Pharisiter in ihre Hand. Oh, nochmal alles gut gegangen. Ne? So, und das ist auch bei uns manchmal so. Weißt du, Gott redet zu uns und sagt so, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch. Wir müssen jetzt nicht mehr gegen Polen kämpfen oder sonst was, sondern gegen unser Fleisch. Ne? So, gegen diese Götzen, die wir jetzt gerade gehört hatten im Kolosse. Ne? So das, was wir anbeten, unsere Selbstsucht, so, unsere Habgier, Unzucht, unsere was weiß ich, habt ihr gelesen, ne? So Zorn und Wut und bla. So, und Gott sagt zu uns, so, das muss vernichtet werden. Das sind unsere Karaniter, die wir haben, unsere Jebusiter, unsere Hethiter, unsere, was weiß ich, werden noch sehen, wie die alle hießen. Ne? Aber das sind die Feinde, die in unserem Fleisch sind und die gegen das kämpfen, was Gott eigentlich will. Gott hat uns das ganze Land gegeben. Ne? Die Sünde herrscht nicht mehr über uns, wir haben Sieg, sagt Jesus. Steht im 1. Johannes auch. So, ne? Und Gott möchte Ägypten aus uns rausholen. Und er möchte siegen. Und er hat schon gesiegt. Ne? Aber an uns liegt es, ob wir das Land einnehmen und ob wir Gott kämpfen lassen, ob er vorangeht, ne? So, und ob wir siegreich herausgehen. Und dieser Punkt, der uns immer wieder belagert und immer wieder einnimmt und uns von Gott wegzieht, so, ob es den dann nicht mehr gibt und wir frei sind in dem Bereich. Ne? So, oder ob wir Kompromisse machen. Ja. Wir werden sehen, so, dass das hier schon losgeht. So, Vers 4, Mitte. Und sie schlugen sie bei Besek, 10.000 Mann. Und als sie dann den Adoni-Besek und den Besek fanden, in Besek fanden, da kämpften sie gegen ihn. Und sie schlugen die Karaniter und die Pharisiter. Und Adoni-Besek floh. Aber sie jagten ihm nach und sie ergriffen ihn und sie schlugen ihm Daumen und die großen Zehen ab. Da sprach Adoni-Besek, 70 Könige mit abgehauenen Daumen und großen Zehen lasen ihr Brot auf unter meinem Tisch. Wie ich gehandelt habe, so hat mir Gott wieder vergolten. Ne? Hat schon erkannt, so, okay, was ich gesät habe, habe ich geerntet. Und das ist doch krass, oder? Ich meine, 70 Könige hat er eingenommen. 70 Königreiche. Ne? So Städte, die er vernichtet hat, dieser König. Und er hat ihnen die Daumen, ne, abgeschnitten und die Zehen. Lauf mal ohne dicken Zehen, das geht. Aber du bist nicht mehr so, ne? Der Daumen macht ziemlich, der Zeh meine ich, nicht der Daumen, so ein Der Zeh hält uns in Balance. Ne? Ohne großen Zeh wird schwer, muss man üben, denke ich mal. Wenn es überhaupt geht. So, aber dann ohne Daumen, ne, versucht man ein Schwert zu greifen und zu kämpfen. Ne? Das fliegt dir sofort raus. So, oder irgendwas Großes zu tun, das geht nicht mehr. Ne? So, und das, was sie machen mussten, war sich zu demütigen. Ne? Der hat sie als Hunde gehalten. So, und saß an seinem Tisch und die hatten Hunger. Und hat Brotkrümel runtergeschmissen. So, ne? So, und die Könige, die auf dem Thron saßen und bestimmt und regiert hatten, haben sich da, überleg mal, 70 Hunde. Ne? So, und die haben sich bestimmt zerrissen da, wer zuerst irgendwie noch einen Happen kriegt. Ne? So, den Hochmütigen, den Demütigte. Den Demütigen, den Erhöhte. Ne? So, und jetzt wird der Hohe hier gedemütigt. Die Söhne Judas hatten nämlich gegen Jerusalem gekämpft und es erobert. Das ist nicht Jerusalem von Juden, sondern das alte Jerusalem. Ne? Haben sie dann wieder aufgebaut und so genannt. Und sie hatten die Einwohner mit der Schärfe des Schwertes geschlagen, die Stadt aber in Brand gesteckt. Danach zog die Söhne Judas hinab, gegen die Karaniter zu kämpfen. die auf dem Bergland und im Negev und in der Schefela wohnten. Juda zog auch gegen die Kaaniter, die in Hebron wohnten. Hebron aber hieß vor Zeiten Kirjat Arba. Und sie schlugen Sesai und Hachiman und Talmai, Japaner. Von dort zogen sie gegen die Einwohner von Debir. Debir aber hieß vor Zeiten Kirjat Sefer. Und Kaleb sprach, also wer Kirjat Sefer schlägt und erobert, dem will ich meine Tochter Aksa zur Frau geben. Ich glaube, daher haben wir unser deutsches Wort Achselhaar. Aber die muss echt schön gewesen sein. Warum? Weil jemand das versucht. Da eroberte es Utniel, der Sohn des Kenas, der jüngeren Bruders Kalebs. Und er gab ihm seine Tochter Aksa zur Frau. Und es geschah, als sie einzog, die Frau, da spornte sie ihn an, von ihrem Vater einen Acker zu erbitten. Er wollte anscheinend nicht. Und sie sprang vom Esel und sprach zu Kaleb, ihrem Vater. Da sprach er zu ihr, ja, was willst du denn? Sie sprach, oh, gib mir einen Segen, denn du hast mir Südland gegeben. Oh, das reicht nicht. So gib mir auch Wasserquellen. Da gab ihr Kaleb die obere Wasserquellen und die unteren Wasserquellen. Hat sie bekommen, was sie wollte. Vers 16. Und die Söhne des Keniters, des Schwiegervaters Moses, die waren mit den Söhnen Judas aus der Palmstadt in der Wüste Juda hinaufgezogen. Toll, oder? Heiden. Ne? So ein, aber trotzdem, er hat die Wunder in der Wüste gesehen, ne? Der Schwiegervater und Mose, seine Kinder und seine Frau. So ein, und was haben sie gemacht? Sie sind nicht umgekehrt nach Hause, sondern sie haben gesagt, das ist ein Gott, dem folge ich jetzt nach. Und hier sind sie immer noch. Ne? Und machen sich Namen. So ein, also damals hätten auch die Heiden Buße tun können. Waren mit den Söhnen Judas aus der Palmstadt in die Wüste Juda hinaufgezogen, die südliche von Arad liegt. Und so gingen sie hin und wohnten bei dem Volk. Juda aber zog hin mit seinem Bruder Simeon und sie schlugen die Kaaniter, die in Zephat wohnten, und vollstreckten an ihnen den Bann und nannten die Stadt Horma. Dazu erobert Juda Gaza, samt dem Gebiet von Askelon, samt dem Gebiet von Ekron, samt seinem Gebiet, das ist der Gazastreifen der heutige. Und der Herr war mit Juda, so dass er das Bergland eroberte. Aber, noch ein Kompromiss. Ne? Einer kommt zum nächsten. Die Bewohner der Ebene vertrieb er nicht aus ihrem Besitz, denn sie hatten eiserne Streitwagen. Haben wir schon gesehen, dass da eiserne Streitwagen kamen und Josua kämpft. Warum? Weil Gott sagt, die gehören euch, das ist euer Land. Ne? Wir haben schon gesehen, eiserne Streitwagen, die hinterm Volk hinterher düsen aus Ägypten. Viel mächtiger als alles andere, irgendeine andere Nation. Und was sagt Mose? Wir ziehen unser Ding durch, so und Gott siegt. Und was passiert? Siegen. Jetzt sehen sie wieder Streitwagen. Ne? Und was passiert? Naja, vielleicht können wir damit leben. Ne? So, wird schon nicht so schlimm sein. Und sie gaben den Kaleb Hebron, wie es Mose gesagt hatte, und dieser vertrieb daraus die drei Söhne Enaks. Und guck dir mal an, was das zur Folge hat. Was, der Gazastreifen ist heute immer noch ein Problem. Ne? Alle Völker, die sie hier gelassen haben, und wir werden gleich sehen, was für ein gutes Vorbild sie sind, so, die, mit denen hat Israel von da an bis zur heutigen Zeit und bis Jesus wiederkommt zu kämpfen. Ne? So, und Probleme. So, also wir müssen aufpassen, dass wir Gott vertrauen. Und jetzt Römer 6 mal. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Richter ist ein einziges Buch vom Versagen, ne? Wo Israel wirklich versagt, immer wieder aufs Neue. Ne? Versagen durch Kompromisse, die sie eingehen in ihrem Glauben. Und wenn Gott spricht und wenn Gott was sagt, auch zu uns, so lass das. Das hat keinen Platz mehr in deinem Leben. Ne? Diese Person hat keinen Platz mehr in deinem Leben. Geh da weg. So ein, weißt du, dann liegt es an uns so ein, ob du gehorsam bist und sagst, gut, das kommt komplett dann raus. Ne? So schwer mir das auch fällt. So ein, dann hast du Sieg wie Josua. Ne? Sieg durch Vertrauen und Gehorsam, geistliches Leben. Ne? Oder du machst Kompromisse und sagst, naja, okay, das zum Teil und so, aber nehme ich mir halt das noch ein bisschen oder nicht komplett. Ne? So ein, Gott sagt, guck dir keinen Mist im Fernsehen an, naja, dann gucke ich halt nur Filme oder sowas, ne? Das ist nur ein Beispiel. Ich weiß nicht, was du zu euch sagt. Dann hast du eigentlich ein Leben, wie du es hier im Richter siehst, bei Israel, nur Versagen. Nur Verlust, Versagen durch Kompromisse, fleischliches Leben. Und in Römer 6 spricht Paulus das Thema an. Was wollen wir nur sagen? Sollen wir in der Sünde verharren? Ne? Und denk dran, Sünde ist das, was Gott anspricht. Und es gibt Sachen in der Bibel, da ist ganz klar, wo Gott sagt, das ist Sünde. Ja. Unzucht, Zorn, Wut, Bitterkeit, Habsucht, Selbstsucht, Gier. Das ist Götzendienst. Warum? Weil das uns beeinflusst. Das bestimmt uns. Und je mehr Kompromisse man macht mit dieser Sache, je mehr man zulässt, da aufzusaugen und das zu leben, so desto mehr hat es einen im Griff und desto mehr bestimmt es. Bei der Unzucht ist es so. Du hast einen Gedanken, aber führst den Gedanken weiter, dann wird es schlimmer. Führst den Gedanken weiter, beschäftigst dich mehr und mehr. Weiß man doch so. Als Teenie, wenn man sich verliebt hat, so, siehst du da diesen jemand, ne, und denkst so, huh, ne, und dann fängst du an, drüber nachzudenken und irgendwann bist du dabei, drüber nachzudenken, wie schön es doch wäre, zusammen Hand in Hand zu gehen und dann geht es immer weiter und immer weiter, ne, so, bis du irgendwann drin bist. Und Gott sagt so, wenn ich was dir zeige, dann muss das komplett raus, ne, aber wir sind doch in allem frei. Ne, sagt Paulus hier. Wir haben doch ewiges Leben durch Jesus und seine Gerechtigkeit. Und jetzt Kapitel Römer 6, Vers 1. Was wollen wir nur sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Ne, das sei ferne. Also nein, wir dürfen nicht in der Sünde verharren. Ne? Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinem Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Wandel. Und so weiter. Und dann Vers 11. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Für Gott lebt in Christus Jesus, unseren Herrn. Bedeutet, wenn wir wissen, Gott spricht uns was an und sagt, das ist nicht dein Platz, dein Weg, dein Ort, dein Ding, das hat nichts mehr zu suchen in dir, oder in deinem Leben oder in deinem Umfeld, dann ist es Sünde, wenn man sich dagegen stellt und ungehorsam ist. Und wir sollen uns tot halten. Und das ist so. Wer der Sünde nachgeht, ne, wer ungehorsam ist, den lässt Gott irgendwann los. Lässt ihn in seine Sünde verharren. Lässt ihn einfach drin. Und dann muss man eine Weile rumkriechen, wie Israel hier in der Richterzeit. Gott lässt uns zwar nie allein, und Gott geht zwar immer mit, und er passt auf uns auf, aber wer ungehorsam ist, wer sagt, ist mir egal, den lässt Gott einfach dann gehen. Und da muss man mit den Konsequenzen leben. Es ist geistlicher Tod. Man hört Gott immer weniger. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Aber Gott, für Gott lebt in Christus. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem Leib, in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin. Als solche, die lebendig geworden sind aus dem Toten. Und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Also Paulus sagt hier genau das Gleiche, was Gott zu Israel gesagt hat. Das gilt auch für uns heute noch. Geistlich. Wir müssen kämpfen und wir müssen Land einnehmen und wir müssen siegen. Das ist unser Kampf, den wir haben. Ne? Und ich merke das, wenn ich faul werde oder müde werde oder mich zu sehr dieser Sünde hingebe, ne? Die Karnita ein bisschen wirken lasse, ne? Dann merke ich, dass ich aufhöre zu kämpfen. Und dass ich verliere, was ich bekommen habe. Dass es mir nicht gut geht. Ne? Und das mich irgendwann beherrscht. So. Und da wieder rauszukommen, das ist ein Kreislauf, echt, das ist Elend. Wenn man sich zu sehr diesen Begierden hingibt, ne? Und die Begierden einen dann beherrschen, so dann ist man jedes Mal an dem Punkt, wo man einfach sagt, so, wie komme ich da raus? Ich komme da nie mehr raus, ich kann mich überhaupt nicht mehr wehren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das zu Genüge. So, Vers 15. Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern unter Gnade? Das sei ferne. Wir sollen kämpfen. Vers 22 in Kapitel 6. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung. Als Ende aber das ewige Leben. Paulus sagt hier, es lohnt sich, dieses Land einzunehmen, das Gott in Besitz nehmen will. Ne? So unser ganzes Herz, diesen ganzen Raum, da möchte Gott Gottesdienst haben, da möchte Gott, wir sind sein Tempel und er möchte, dass keine Altäre von fremden Göttern in unserem Leben drin sind. Er ist eifersüchtig. Er möchte, dass es ein reiner und guter Gottesdienst ist. Und Jesus sagt, wer an mir bleibt, so, ne, der wird gute Frucht bringen. So, und Paulus verspricht das ja auch. Er sagt hier, wir sollen in dem Bewusstsein sein, auch wenn die Begierden da sind und gegen uns kämpfen, dass wir da keinen Platz mehr haben sollen und dass wir Sieg haben können. Ne? Und 7, Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich, Paulus, ich, Stephan, aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, das billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern ich tue das, was ich hasse. Das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich doch dem Gesetz zu, dass es gut ist, weil ich nicht gut bin. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Also, das Wollen ist zwar da bei mir, aber das Vollbringen des Guten, das gelingt mir irgendwie nicht. Kennt ihr das? Ich kenne das. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Oh, wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe ich nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Also finde ich das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Oh, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Oh, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Oh, ich danke Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn, so diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Das ist dieser Kampf hier, ne? Den Israel auch vor sich hat, den jeder Gläubige vor sich hat. Der Heilige Geist, der uns sagt, was richtig ist und gut. Und unser Fleisch, das oft genau das Gegenteil machen will. Warum? Weil wir Menschen sind und gefallen. Immer noch. Und Paulus selbst war ein Mensch. Und Paulus selbst beschreibt diesen Kampf, ne? So diesen Kampf, dass zwei Parteien in uns sind, ne? So wie die Engel und Teufel auf unseren Schultern, ne? So die in unser Ohr flüstern, was wir tun sollen und was nicht. So ein, aber es ist in uns, es ist viel schlimmer. Ne? So ein, und ich weiß genau, was gut ist und ich weiß genau, was richtig wäre. Das neue Leben zu ergreifen, um komplett einzutauchen, so, um Frucht zu bringen, um Segen zu sein, um Vorbild zu sein, ne? Um Gott zu erfahren, noch mehr, um Wunder zu tun, so ein, um zu verändern. Ne? So ein, um Licht und ein Zeugnis zu sein, das wirklich Licht ist und ein Zeugnis für den lebendigen Gott. Ohne Kompromiss, ohne Fehler. Ne? Und trotzdem, ne, kann ich es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann nicht heilig leben. Ich kann nicht gerecht leben. Ich kann noch nicht mal lieben. So ein, ich schaff's einfach nicht. Manchmal, wenn ich mit Gott connected bin und in ihm bin, dann kann ich's. Dieser geistliche Sieg. Ne? So ein, wenn ich im Geist bin, geht das. So ein, weil nicht mehr ich es tue, sondern der Geist in mir. Ne? So, aber wenn ich einen Kompromiss eingehe, und das sind manchmal diese läppischen Mini-Kompromisse, die man eingeht, diese Kleinigkeiten, so, wo man sagt so, ach, scheiß drauf. Ne? So, und dann hängst du wieder drin. Ne? Und ein Kompromiss kommt nach dem anderen zu dem, was man eigentlich machen will. Ne? Aber Gott sagt so, wer sich entscheidet für mich und wer sich ausstreckt nach mir und wer mir vertraut und wer einen großen Gott sieht, so, und ich weiß, dass das stimmt und ich merke das auch. So, dieser geistliche Sieg, obwohl ich merke, ich kann es nicht, so habe ich ihn doch schon oft erfahren. Ne? Und das ist immer dann, wenn ich sage, wenn ich mich entscheide. Ne? Entscheide, das Richtige zu tun. Entscheide, das zu tun, was der Heilige Geist mir sagt. Entscheide, das zu tun, was mir mein Gewissen sagt. Ne? Und dann ist es nur so ein kleiner Sieg und ich weiß, die Anfechtung kommt morgen wieder. Oder eine Stunde. Ne? So faul zu sein und nicht zu arbeiten oder mich unterhalten zu lassen, anstatt wichtige Dinge zu tun oder was auch immer das ist. Ne? Es sind ja so Kleinigkeiten immer, es sind ja nicht immer große Sachen. So, ne? So, aber eins führt halt zum nächsten. Ne? So, und aber ich merke das so, wenn ich mich entscheide für das Richtige, dann habe ich in dem Moment Sieg und Gott. Das ist, als ob man den ersten Schritt in die Schlacht macht. Gott macht ja den Rest, weil ich kann es ja nicht. Ne? Und Gott weiß das. So, aber dieser erste Schritt, dieser erste Glaubensschritt, dieser erste dann ab ins Feld, ne? So ein Gott nach, so ein, der ist es, der uns zum Endeffekt den Sieg bringt über unser Fleisch. Und das fordert Gott. Und ohne das hat man kein geistliches Leben und auch keinen Sieg, sondern ist weiter gefangen in seinen Begierden und in seinem Fleisch, wie immer, ohne Gott. Das ist das, was Gott von uns auch fordert, von jedem von seinen Kindern. So. Vers 21. Aber die Söhne Benjamins vertrieben die Jebusiter nicht. Der große Bruder Juda hat das Vorbild gegeben für die Kompromisse. Ne? Und alle kleinen Brüder folgen ihm nach, natürlich. Aber die Söhne Benjamins vertrieben die Jebusiter nicht, die in Jerusalem wohnten, sondern die Jebusiter wohnten bei den Söhnen Benjamins in Jerusalem bis zu diesem Tag. Auch das Haus Josef zog hinauf nach Bethel und der Herr war mit ihnen. Und das Haus Josef ließ Bethel auskundschaften. Die Stadt hieß auch früher Luz. Und die Späher sahen einen Mann aus der Stadt herauskommen und sprachen zu ihm, zeig uns doch, wo wir in diese Stadt eindringen können. So wollen wir dir Gnade erweisen. Da zeigte er ihnen, wo die Stadt zugänglich war. Und sie schlugen die Stadt mit der Schärfe des Schwertes. Der Mann aber und seine ganze Sippe ließen sie gehen. Da zog der Mann in das Land der Hethiter und baute eine Stadt und nannte sie Luz. Genau die, die sie gerade zerstört haben. Das ist der Name bis zum heutigen Tag. Keine Koalition mit dem Fleisch eingehen. Weg und gut. Vers 27. Manasse aber vertrieb die Einwohner von Bethshean und die Tochterstädte nicht. Auch nicht diejenigen von Tanach und seinen Tochterstädten, noch die Bewohner von Dor und seine Tochterstädten, noch die Bewohner von Jiblim und seinen Tochterstädten, noch die Bewohner von Mexiko und seine Tochterstädten, Megiddo und seine Tochterstädten, sondern es gelang den Karnitern, in diesem Land zu bleiben. Richter 1, Vers 28. Und als Israel erstarkte, dann machte es die Karniter fronpflichtig. Aber es vertrieb sie nicht aus ihrem Besitz. Na, dann, wenn wir das Fleisch nicht bekämpfen wollen, ne, so mit einem halben Herzen Gott folgen, ne, so, dann können wir es ja wenigstens noch, können wir ja wenigstens die Dinge der Welt noch nutzen, so, ne, damit sie Gott dienen. Habe ich oft erlebt in mir, so bei anderen. Ja, und auch in christlichen Dingen, ne? Und auch in der Welt. So, man kann das Fleisch nicht benutzen und auch die weltlichen Gedanken und Schlussfolgerungen und das Verständnis und die Philosophie und die Psychologie, das funktioniert einfach nicht. Wir sind anders. So, wir sind separiert von der Welt. Wir gehören nicht dazu. Wir haben ein anderes Denken, ein anderes Verständnis, so eine andere Wirklichkeit, eine andere Reality. So, uns gibt Gott vor, was richtig ist und was falsch. Er ist unser Psychologe, ein Philosoph. So, und er ist der uns erklärt, wie Geschichte wirklich ist. Er ist der uns erklärt, was Gerechtigkeit ist, was Moral ist, was gut ist, was schlecht ist. Er ist der uns sagt, so was richtig und was falsch ist. Die Welt hat Gott nicht, also muss sich selbst Gedanken machen, ist klar. Aber wir haben Gott. Und wir können nicht Bündnisse eingehen, und wir können auch nicht uns Sachen, die eigentlich streiten mit dem, was Gott denkt und wie Gott sagt, so ein, wir können nicht Dinge rausnehmen und die einfach sagen, na, dann benutzen wir sie trotzdem. Weil wir haben, sehen ja Frucht, es kommen viele zur Gemeinde oder sonst irgendwas. Uns geht's besser, wir haben mehr Ansehen und sind nicht geächtet. Ich muss mir nicht so peinlich sein, vor Gott zu erzählen, wenn ich so drehe. So, bin ich cool oder sowas. So, es funktioniert nicht, weil Gott kommt damit nicht klar. Wir kommen damit klar, klar, aber Gott nicht. Gott hat gesagt, ihr seid nicht mehr von der Welt, ihr seid meins. Und ihr seid ein Licht und ihr seid eine Grenze zu allem anderen. Und ihr seid Stolperstein geworden und die Leute werden stolpern. Und manche stolpern über euch und bleiben drin, andere ecken an und fangen zu heulen und werden euch bekämpfen. So. Vers 30, Sibylon vertrieb die Bewohner von Kitron nicht, auch nicht die Bewohner von Nahalol. Und die Karniter wohnten in ihrer Mitte und sie wurden frohenpflichtig. Asaph vertrieb die Bewohner von Akko nicht und nicht die Bewohner von Sidon, Achelab, Achsib, Helba, Hafik und Rechob, sondern die Assiter, die wohnten mitten unter den Karnitern, die im Land blieben, denn sie vertrieben sie nicht aus ihrem Besitz. Neftali vertrieb weder die Bewohner von Bet Shemesh noch die Einwohner von Bet Anat, sondern wohnte mitten unter den Karnitern, die das Land bewohnten, aber die Bewohner von Bet Shemesh und Bet Anat wurden ihnen frohenpflichtig. Und die Amoriter, die drängten die Söhne Dans, das sind Juden, auf das Bergland zurück. Ja, da wird das Fleisch schon stärker. So. Und ließ sie nicht in die Ebene herabkommen. Und es gelang den Amoritern in Ha-Heres, in Ashalon und in Salbem zu bleiben. Aber die Hand des Hauses Josef wurde ihnen zu schwer und sie wurden frohenpflichtig. Und die Grenze der Amoriter zog sich von den Skorpionensteig von dem Felsmassiv an aufwärts. Also du siehst, alle haben Kompromisse dann gemacht. Keiner hat mehr das getan, was Gott eigentlich gesagt hat. Die sind doch doof, oder? Gott hat gesagt, so, das ganze Land gehört euch, da wird nicht einer überleben. So, und ich werde jeden vor euch her vertreiben schon, Angst machen, wenn ihr kommt. Ist egal, ob die größer sind, ich bin ja noch größer. Ne? So, er will mich bekämpfen. Ich bin Gott, der Schöpfer von allem. Ich habe die Menschen dort gemacht. Ne? So, und die hätten in Frieden da leben können. Die hätten alles besitzen können. Die hätten ein Zeugnis und da wären so eine krassen Wunder passiert. So, aber sie haben Angst. Sie haben kein Vertrauen und oder keine Lust, alles zu ergreifen. Und wir werden es sehen jetzt bis zum Schluss und eigentlich bis heute 2013, ne, so haben sie nur Probleme mit den Völkern und Stämmen. Wir müssen eine Menge einstecken, werden viel Vernichtung haben, viele Götzen, viele andere Religionen, sich so weit von Gott entfernen, immer wieder und immer wieder und immer wieder, weil sie nicht Abstand halten wollen zur Welt. Und genau das Gleiche kannst du für dich und für mich münzen. Entweder macht man gerade einen Schnitt und sagt so komplett, oder man lebt das alte Leben, nur halt mit Gott. Aber da ist keine Zufriedenheit, da ist kein Sieg und da ist auch keine Kraft. Das ist alles, wie es vorher war, nur ein bisschen geistlicher. Ein ständiges Bedauern, ein ständiges Bemitleiden. Ne? Aber nicht wirklich dieses Auftreten, dieses siegreiche Leben in Christ, ne, in Christus. Ich will das. Und mich beruhigt, dass Paulus das auch hatte, diesen inneren Streit und dieses Versagen. Ne? Aber ich sehe an Paulus auch, dass er ein Mann war, der auftreten konnte. Und nur weil er gesagt hat, aber ich kämpfe dagegen an, das darf nicht so bleiben. Ich will das nicht mehr. Und selbst wenn es mich übermannt und stärker ist als ich, weiß ich, dass mein Gott stärker ist und deswegen entscheide ich mich. Nein, Jesus hatte gesagt, entscheide dich jeden Tag, musst du dich entscheiden. Jeden Tag täglich, nimm dein Kreuz auf dich, verleugne dich selbst. Unser ganzes Leben besteht nur aus Entscheidungen. Aus winzigen Entscheidungen, die wir jeden Tag, jede Minute treffen. Und diese Entscheidung bestimmt die nächste Entscheidung, die wir treffen. Und das, was Gott fordert, ist, konzentriere dich nicht auf die nächste Entscheidung in deinem Leben, sondern das, was ich da fordere, sind kleine Schritte. Versuch du einfach bei der Entscheidung, die du jetzt zu treffen hast, dich richtig zu entscheiden. Das ist eine Kleinigkeit. Auch wenn du dich bei der treu erweist, das ist der erste Schritt und du wirst gerade laufen mit mir. Kapitel 2, noch ein paar Verschen. Und der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf. Ne? Immer im Alten Testament Engel des Herrn, Jesus Christus. Manche streiten dagegen. Heute ist ganz klar, dass es auf jeden Fall Gott ist. Und der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochum und sprach, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt. Ne? Kein Engel hat sie herausgeführt, sondern Gott. Und euch in das Land gebracht. Kein Engel hat sie in ein Land gebracht, sondern Gott. Dass ich euren Vätern zugeschworen habe. Kein Engel hat einen Schwur gemacht, einen Bund mit dem Volk, sondern Gott. Und ich sagte, ich will meinen Bund mit euch nicht aufheben ewiglich. Das hat auch Gott gesagt. Ihr aber, ihr sollt mit den Einwohnern dieses Landes keinen Bund machen, sondern ihre Altäre niederreißen. Gott ist nicht gemein. Aber Gott weiß, dass es uns schädigt. Und Gott weiß, dass es uns kaputt macht. Und es muss einen Grund haben, warum sich so viele Menschen für Jesus entscheiden. Weil ihr Leben ohne ihn sinnlos ist. Weil sie sich kaputt machen. Weil sie es merken, dass es keinen Sinn macht. Und Gott kam ja zu uns und hat einen Bund mit uns gemacht. Und hat gesagt, in Ewigkeit bist du mein. Ich werde für dich siegen. Ich werde für dich kämpfen. Ich werde dich tragen, wenn du nicht laufen kannst. Ich werde dich sogar ziehen und schleifen, wenn dir alles an Kraft fehlt. Ne? Ich werde dich nicht zulassen, dass dich irgendein Feind zerknickt oder zerbricht. Die Last, die ich dir auferlege, die werde ich tragen. Und die Last, die du zu tragen hast, die ist leicht und sanft. Ne? Weil ich es mit dir zusammenziehe, an einem Joch zusammen. Aber das, was er fordert, ist halt eine Liebe, die komplett ist. Ein ganzes Herz, kein halbes. Eine ganze Entscheidung, keine halbe. Jesus hat mit uns einen Bund gemacht und hat uns aus Ägypten geholt. Und Ägypten muss aus uns raus. Paulus sagt, Ägypten muss raus und das ist die Arbeit, die der Geist macht, das ist unsere Heiligung. Und je mehr Götzen, je mehr Ägypten, je mehr Kanaaniter und die anderen Jebusiter und so weiter zerstört werden, besiegt werden, desto freier werden wir und desto voller und desto mehr Platz hat Gott. So wie wir vorhin gesungen haben, das ist alles, was ich dir geben kann. Das ist alles, was ich sagen kann. Manchmal kann man einfach nicht mehr. Gott fordert auch nicht mehr. Er möchte alles, was wir gerade können. Ne? Im Endeffekt, so wie wir es gelesen haben mit Paulus, ich werde doch eh verlieren. Egal, wogegen ich antrete, ich werde eh verlieren. Weil ich hundertprozentig das tue, was nicht richtig ist. Ich bin ein Sünder und mein Fleisch ist da. Ne? Und ich will meinem Fleisch nachgehen, automatisch. Aber diese andere Stimme, dieser innere Mensch, das ist der, den Gott stärkt. Und das ist der, wo Sieg ist. Gott macht das. Es ist seine Gnade und es ist seine Kraft. Aber wir müssen uns entscheiden. Jede Minute. Aber ihr habt meine Stimme nicht gehorcht, sagt Jesus hier. Warum habt ihr das getan? Ich habe euch doch alles gegeben. Ich habe euch rausgeführt. Ich habe für euch bezahlt. Ich habe sogar mich gegeben. Ich habe alles gegeben. Warum machst du das? Warum liebst du andere? Warum betrügst du mich? Warum gibst du dich anderen Sachen hin, die dir doch schaden? Warum lässt du mich nicht das wegräumen? Ich möchte ein unbeflecktes Ehebett. Warum liebst du mich nicht? Warum liebst du mich nicht? Warum habt ihr das getan? So habe ich nun zu euch gesagt, ich will sie nicht vor euch vertreiben, damit sie euch zum Fangnetz und ihre Götter euch zum Fallstrick werden. Ja. Was ich vorhin gesagt habe, wir müssen mit den Konsequenzen unserer Sünde leben. Ja. Und wenn wir uns entscheiden, lässt uns Gott irgendwann, und es geht schnell, einfach drinnen. Bis wir zu dem Punkt kommen, wo wir merken, wir sind fast tot. Und wir müssen da raus. Ich will, dass es wieder so wird wie früher. So wie ich jetzt mit dir bin, das reicht mir nicht. Ich will, dass es wieder gesund ist und voll und ganz. Als nun der Engel des Herrn diese Worte zu allen Kindern Israels redete, da erhob das Volk seine Stimme und weinte. Daher nannten sie den Ort Bochim. Und sie brachten dort dem Herrn Opfer dar. Und wir werden dann nächste Woche, in den nächsten Wochen sehen, dass sie zwar bereuen, ja, und dass sie Opfer darbringen, ja, eine Wiedergutmachung für das, so wie wenn ich mit meiner Frau doof war und dann Blumen mitbringe, ja, ein Opfer, hat mich was gekostet, so, oder eine Entschuldigung, das kostet mich manchmal auch sehr viel Überwindung, mehr als einen Blumenstrauß zu kaufen, ja, oder zu sagen, du hast recht, ich war falsch, ja. So, und das kostet manchmal noch mehr Überwindung, zu sagen, das war mein Fehler und nicht deiner. So, das ist aber bereuen und Wiedergutmachung, kann keine Sünde vergeben werden. Das reicht nicht. Wir werden sehen, dass Gott Buße fordert, so wie er von uns Buße fordert. Ne? Buße kann vergeben werden. So. Umkehr heißt Buße. Und die heulen da und die bereuen es wirklich und es tut ihm weh im Herzen und ich kenne das. Manchmal bin ich von Sünde überführt oder von meinen Begierden oder von meinem Fleisch und ich habe wieder irgendwie irgendwas gemacht, was total dämlich war, zu meiner Frau oder so, ne? So ein, oder was weiß ich, und ich könnte sofort quäken. Ich bereue es wirklich und ich denke so, warum so ein, ne? Ich will doch lieben oder sanftmütig sein, ne? Oder demütig. So, ist doch wurscht so. Es muss doch nicht um mich gehen. So, aber irgendwie weiß ich auch schon automatisch, dass ich bei der nächsten Situation, die so ist, genauso reagieren werde. So, ich drehe nicht um. Was Gott zu seinem Volk gesagt, ihr könnt wieder zurück. Wir haben doch einen Bund gemacht und der bleibt. So, ne? Das, was ihr nun machen müsst, ist zu erkennen, klar. Und dass ihr es bereut, ist auch wichtig, klar. Ne? So ein, aber euer Opfer soll sein, dass ihr dann das dann richtig macht. Ne? Aber Israel macht es nicht richtig. Israel heult und Israel will nicht in Gefangenschaft. Und Israel bereut und Israel bringt Opfer da zu ihrem Gott. Ne? Und gehen dann weiter die Altäre anbeten. Ne? Und Bündnisse schließen. Und fallen ab von Gott wieder. Kümmern sich nur um sich. Tun das, was recht ist in ihren Augen. Ja. Aber böse in Gottes Augen. So. Also sie drehen nicht um. Und das kann nicht vergeben werden. Ja. Von der Sünde hat Konsequenzen, die müssen wir tragen. Oft. Zum Glück nicht immer. So, aber sie kann man nur dann, wenn wir leben ja in der Gnade, uns wird alles vergeben. Ja. Aber Sieg haben wir nur dann. Und gesund wird es wieder nur dann, wenn wir uns umdrehen und sagen, raus mit dem Müll, ich will es nicht mehr. Jesus hat gesagt, das schneid dir ein Auge raus, so ein bildlich gesprochen, hoffe ich. Schneid dir ein Auge raus, wenn es dich zur Sünde verliert. Es ist doch besser, einäugig in den Himmel zu kommen, als mit zwei Augen in der Hölle. So ein, ist doch, wenn dich deine Hand zur Sünde führt, so, dann reiße ab. Ist doch besser, einhändig in den Himmel zu sein, an den Ort zu kommen, wo ich bin, als beide Hände zu haben an dem Ort, wo ich nicht sein werde, ewig. So. Das ist eine Entscheidung, die Jesus sagt, Buße tun. Ne? Zu der, die ihr Mann betrogen hat. Diese Sünder, diese Ehebrecherin. Ne? So, zu ihr sagt er, dir ist vergeben und jetzt tu es nicht mehr. Das ist Buße. Ich will nicht dich heulen sehen, ich will nicht, dass du die ganze Zeit, ach, armes Ich und ach, ich bin so, ne? Sondern ich möchte, dass du es dann erkennst. Weil ich bin ja dein Vater und ich erklär's dir. Und wenn du es erkennst, dass es falsch ist, dann mach's halt nicht mehr. Dann mach eine Entscheidung und entscheide dich für mich und für den richtigen Weg. Und ich werde wieder mit dir sein. Und du wirst wieder Sieg haben und du wirst rauskommen, weil ich dich dort rausführe. Weil du, mein Kind, kannst dich eh nicht sauber halten. So wie Timo kann sich auch nicht sauber halten. So. Ich muss vielleicht mein Leben lang oder sein Leben lang so ein in die Kacke vom Po wischen. Aber das ist genau das. Weißt du, ich werde auch älter und älter, auch reifer im Glauben, so, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich aus meinem Windeln nie rauskomme. Weil ich mich immer wieder selbst bekacke. Und das stinkt. Und das ist eklig. Und das will man nicht anfassen. Ne? Und ich merke das, wenn ich meinem Sohn den Po wische, ne, mit Feuchtigkeit und so, du riechst danach. Und es geht nicht mehr ab. Du riechst es noch ein, zwei Stunden später, ne, obwohl du schrubbst wie ein Blöder so. Also, wir sollten Richter als Erbauung nehmen, weil es wird wirklich erbauend, aber auch als, ja, als Warnung. So, wenn man da wunderbar sieht, was aus einem Christen wird, der halbherzig mit Gott geht. So, sich als Herr hat und Jesus als Herr hat. Es harmoniert nicht. Es funktioniert nicht. Und ich hoffe, dass, ja, dass uns einfach tiefer bringt so mit Gott und einfach, ja, stark macht. Vater, ich möchte Sieg haben. Ich möchte nicht nur jammern mein Leben lang über irgendwas, so was mich zurückhält, diese Fülle in dir zu haben. So, ich möchte mich nicht nur selbst bedauern und gleichzeitig schon wieder planen, wann ich es als nächstes tue. So, ich möchte Sieg haben. Ich möchte das sehen, dass du dieser Gott bist. Und ich habe diesen Sieg, aber ich ergreife ihn so oft nicht, sondern bedauere mich lieber selbst, so, weil ich im Fleisch bleiben möchte. Ich möchte Sieg haben und ich möchte raus aus allem, weil ich einfach merke, so wie weh das wirklich tut und dass ich nicht nur mich damit ins Unglück stürze und in eine echt schwere Zeit, sondern mein Umfeld. Dass meine Sünde, die ich tue, nicht nur mich was angeht, sondern alle anderen mit beeinflusst. So, und ich will das nicht. Sondern ich will ein Josua sein. Ich möchte ein Zeugnis sein. Ich möchte zeigen, wie groß der Gott ist, den ich liebe und dem ich folge. Aber dazu muss ich sehen, wie groß du bist. Wir brauchen dich wirklich. Aber ich danke, dass du alles machen willst. Das ist alles deine Erbe, alles Gnade. Aber ich muss mir entscheiden, ob ich das will. Ob ich wirklich ein Leben will in dieser Fülle oder ein Leben in meiner Fülle. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, Sieger zu werden. Gerade mit den Sachen, die uns immer wieder beschäftigen, die wir immer wieder fallen. Ob Gedanken oder Taten oder, ja, persönliche Sachen. So, ich bitte dich einfach, hilf uns jetzt in der Zeit und mach uns die Augen auf. Danke dir. Amen.